Phoenix persönlich.
Ich bin nicht die CDU, ich bin Landrat Werner Henning, sagt der dienstälteste deutsche Landrat über sich, den wir heute treffen in seinem Landkreis hier in Eichsfeld in Heilbad-Heiligenstadt. Herzlich willkommen zu Phoenix persönlich.
Ebenso herzlich willkommen.
Dankeschön. Danke. Herr Henning, wir müssen mit einem traurigen Thema anfangen. In den letzten Tagen mehren sich Angriffe auf Politiker und auch Wahlkampfhelfer in den Wahlkämpfen, die überall jetzt im Gang sind. Europawahl, hier Kommunalwahl. Wie wird denn in Ihrem Landkreis über sowas diskutiert?
Mit großem Kopfschütteln, mit Aufregung, mit tiefer Ablehnung, dass so etwas überhaupt, so eine Verrohung immer mehr entsteht und eben in der Erwartungshaltung, dass man auch emotional dagegen antritt und sagt, so etwas gehört sich nicht und natürlich mit Recht und Gesetz dagegen zu Felde zieht, aber eben auch mehr erzieherisch appelliert und nicht nur deklamatorisch sehr richtige Begriffe sagt, aber trotzdem, es muss viel mehr rüberkommen, dass wir so etwas in unserer Gesellschaft nicht wollen, weil das einfach nicht unser Menschenbild ist.
Nun wird der Ton immer gereizter, das ist bundesweit zu beobachten. Es gibt eine Verrohung der Sprache. Wie erklären Sie sich diese wachsende Wut vor allen Dingen auch auf Politiker, egal ob bundes- oder kommunaler Ebene?
Der Politiker wird als Repräsentant von einem großen System gesehen. Man macht sich immer weniger Gedanken über die Schwierigkeiten, wie dieses komplexe System Bundesrepublik, Europa etc. Funktioniert und zusammenhält. Der Egoismus unter den Menschen wird permanent angestachelt. Auch Politik verspricht viel zu sehr. Wir lösen deine Probleme, dir geht's da nur rundum gut. Das ist nicht so. Die Menschen sind nicht mitgenommen in den Problemstellungen dieser Zeit und fordern viel zu sehr nur ihren Egoismus, dass dieser umgesetzt wird. Es ist zu wenig Verständnis für die Zwänge, in welchen wir in dieser Zeit stehen.
Sie laufen jetzt gerade auch hier auf die Kommunalwahlen in Eichsfeld zu. Wobei man dazu sagen muss, sie treten nicht mehr an. Sie gehen in den Ruhestand. Können Sie verstehen, dass manche unter diesen Umständen auch sagen, sie engagieren sich nicht mehr für Politik, es wird ihnen zu gefährlich, sie wollen ihre Familie nicht gefährden?
Das verstehe ich, obgleich ich es natürlich sehr bedauere, weil durch diese äußere Bedrohung namens irgendwelcher politischer Formate das Engagement für die Gemeinde und für die Heimat und für den unmittelbaren Raum, für den wir eben hier werden, verloren geht. Und wir brauchen das Engagement von engagierten, guten, hochmotivierten Demokraten im Sinne von einem anständigen, ehrbaren Verhalten, um das Alltagsleben bei uns selbst auch weiter in der Hand zu behalten. Es geht uns etwas verloren, aber Ihre Frage, ja, ich bedauere das und ich kann auch das hier ein Stück nachvollziehen. Und obgleich im Großen und Ganzen die Welt hier noch in Ordnung ist, aber es gibt auch gerade in diesen Tagen Dinge, die mir zu Ohren kommen, dass auch an den Plakaten herumgemalt wird oder auf einem Plakat dann auch Verunstaltungen zu sehen waren. Das sind für uns schon noch Dinge, die uns auffallen, an die man sich manch anderen Orts vielleicht schon gewöhnt hat. Aber sie schlagen auch bei uns ein.
Nun sollen solche tätlichen Angriffe schärfer unter Strafe gestellt werden, wollen die Innenminister der Länder mit der Bundesinnenministerin in Gang bringen. Denken Sie, dass so etwas abschreckende Wirkung haben könnte oder ist das eine Gruppe von gewalttätigen, wütenden, aggressiven, die man auch mit solchen Strafandrohungen gar nicht mehr regulieren könnte?
Zunächst mal, die Strafe muss sein. Und es ist sicher richtig, dass der Staat mit der Macht, die ihm zur Verfügung steht, eben auch gegen solche Tätigkeiten vorgeht. Dennoch muss auf einer anderen Ebene mehr passieren. Auf der Ebene der Erzogenheit, dass sich so etwas überhaupt nicht gehört. Dass wir viel mehr unternehmen müssen, um die Menschen wieder zu erreichen. Nicht unbedingt nur über politische Schienen, sondern über ein normales bürgerliches Verhalten. Also ein Ehrgefühl zu entwickeln und deutlich zu machen, dass man solches eben auch nicht tut, weil man sich selbst eben auch nicht in eine solche Erbärmlichkeit begeben darf. Und ich glaube, dass da insgesamt viel zu wenig geschieht. Man kann nicht alles erreichen, indem man ständig nur Normativen von der politischen, staatlichen Ebene sehr richtig wohl sagt, aber sie müssen gelebt werden. die Normativen werden zu wenig im Alltag gelebt und da muss viel mehr geschehen. Weniger über didaktische Schienen als über Wahrhaftigkeit und authentisches Leben.
Aber jetzt sagen wir mal, gesetzt den Fall, was natürlich der Herrgott verhindern möge, dass irgendwas in dieser Art und Weise in Ihrem Landkreis passieren würde. Wie würden Sie da reagieren?
Also ich kann auch so etwas nicht ausschließen, das von vornherein. Man ist da nie gefeit vor und auch bei mir sind Dinge passiert in den zurückliegenden Jahren, die ich mir nicht erklären kann und die mich nach wie vor erschrocken machen.
Können Sie uns ein Beispiel geben vielleicht?
Ein Beispiel, eine Flüchtlingsunterkunft brannte. Kurz vor der Eröffnung dieses Flüchtlingsheimes ging vor vielen Jahren eben auch ein solches Haus in Flammen auf. Wir wissen bis heute nicht, welch ein Hintergrund da zu sehen war. Hatte das etwas mit den Flüchtlingen zu tun, die da haben einziehen sollen? Hatte es ganz andere Gründe? Man weiß es nicht. Es wurde nicht ermittelt. Also von daher tue ich mich ausgesprochen schwer zu sagen, so etwas würde hier nicht passieren. Aber Ihre Frage, wenn so etwas passieren würde, natürlich wäre ich erst einmal ausgesprochen betroffen. Und wenn ich dann eine Antenne hätte und hören würde, aus welch einer Ecke denn solche Aggressionen kämen, würde ich höchstwahrscheinlich selbst auf diese Leute zugehen und würde mit ihnen reden wollen. Vielleicht würde ich einen Hausbesuch machen, ich weiß es nicht. Aber ich würde unmittelbar auf die Menschen zugehen, denen solche Unverschämtheiten und Tätigkeit will ich nicht hoffen, aber solche Unverschämtheiten am Ende zugeschrieben werden, um zu sagen, hier ist die Grenze. Das wird mir im Moment einfallen und man kann nur froh sein, wenn man gar nicht in eine solche Situation gestellt wird.
Sie haben gerade eben ja selber über dieses Flüchtlingsheim gesprochen. Nun ist es so, dass die Mehrheit der Menschen glaubt, dass Migrationspolitik, Flüchtlingspolitik das entscheidende Thema des Wahlkampfs ist und dass die Wahlen sich daran entscheiden werden, sowohl kommunal als auch bei den ostdeutschen Wahlen, als auch sogar, wenn man auf die Europawahlen schaut, das beherrschende Thema sein wird. Haben Sie das Gefühl, dass es in Ihrem Landkreis auch so ist?
Das Flüchtlingsthema spielt eine große Rolle. Dennoch meine ich nicht, dass Flüchtlinge unmittelbar im Alltagsleben hier in die Wahlentscheidungen schon so tief hineinreichen. Was überhaupt nicht bedeutet, dass in der Bevölkerung die große Zahl der Flüchtlinge nicht mit Besorgnis registriert wird. Aber ich glaube, es ist uns immer noch gelungen, ein Flüchtlingsmanagement zu organisieren, welches auch die Interessen der eigenen Wohnbevölkerung mit im Auge gehabt hat. Also die Sorgen in der Bevölkerung, die wurden immer ernst genommen und wir haben immer noch Formen gefunden, dass hier keine übergroße Zusammenballung auch von Neuankömmlingen hier in den kleinen Dörfern zu verzeichnen gewesen wären. Wir konnten die Belange austarieren. Die Sorge ist schon da, obgleich im Alltag eine Bedrohung hier noch nicht empfunden wird. So wäre meine Antwort.
Welche Rolle haben Sie da in den letzten Jahren gespielt? Denn da ist ja sehr viel regulatorisch und organisatorisch auch zu tun gewesen. Wenn wir zum Beispiel auf das Beispiel Leinfelde schauen, da haben Sie ja gesagt, stopp, das reicht jetzt, das kann ich nicht mehr umsetzen, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ich hatte in Leinefelde eine große Halle angemietet, mitten in der Stadt. Ich war dankbar dafür. Das war eine alte Bäckerei, die war gut beheizbar. Das war der Grund vor dem Winter. Dann bekam ich Mitteilungen aus der Bevölkerung, nicht bedrohlich, aber anonym und besorgt. Und ich konnte die Sorgen nachvollziehen. Und ich habe in dem Moment gesagt, nein, unter diesen Umständen will ich diese Halle nicht haben. Ich hatte keine Alternative in dem Moment, aber der Preis war mir seinerzeit zu hoch, in solch ein Spannungsfeld mit meiner Not hineinzugehen. Und ich habe oft gesagt, vielleicht hatte ich einfach auch Glück. Ich habe immer wieder Formen gefunden, Feuerwehrhäuser, aber auch aus der Bevölkerung. Ich glaubte, mit dem Rücken an der Wand zu sein und war am Ende des Tages doch noch nicht mit dem Rücken an der Wand. Aber wie lange und wie weit solche Modelle fortschreibbar wären, weiß ich nicht. Bisher ist es mir gelungen, aber ich habe immer versucht, mich nicht gegen meine eigene Bevölkerung zu stellen. Aber ich habe auch in der eigenen Bevölkerung immer wieder animiert dazu, dass es um unser Selbstbildnis geht. Also, dass man dem Fremden so begegnet, wie wir selbst aufgenommen sein wollen. Das ist ein hoher Anspruch und bei vielen praktischen Erlebnissen, die wir haben, tut man sich selber schwer, auch diesen hohen Anspruch durchzuhalten. Aber ganzheitlich war es immer noch möglich.
Würden Sie sagen, dass auch Sie an der Belastungsgrenze angekommen sind hier im Landkreis?
Ich war immer an einer Belastungsgrenze. Ich hätte zu jeder Zeit diese Belastungsgrenze genauso definiert und habe mir aber auch bei 500 Flüchtlingen nicht vorstellen können, oder als ich 300 Flüchtlinge hatte, konnte ich mir nicht vorstellen, 500 unterzubringen. Heute habe ich 2500. Ich habe schlaflose Nächte, weil ich eben nicht weiß, wie es weitergeht. Und dennoch gibt es immer wieder auch Phasen, wo man dann gewisse Erleichterungen verspürt. Das hat dann wieder damit zu tun, dass man mit den großen Wohnungsgesellschaften dann wieder eine Linie gefunden hat. Wir haben immer noch hier im ländlichen Raum auch alte Wohnungsbestände, die aus der DDR-Zeit noch auf uns rübergekommen waren, ertüchtigen können und konnten die Flüchtlinge dann dezentral unterbringen. Also von meinen 2500, die ich hier zu betreuen habe, habe ich nur 150 in einer Gemeinschaftsunterkunft und alle anderen sind dezentral untergebracht. Und insgesamt sind wir über die Anforderungen keineswegs glücklich. Wir sind belastet und wir haben alle auch Sorge, aber es geht noch. Und es sind noch keine Bilder vom Eichsfeld nach außen gekommen, ob derer wir uns schämen müssten.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben schlaflose Nächte. Wie weit geht das? Sind Sie da manchmal so unter Druck, dass Sie sagen, jetzt geht's nicht mehr? Oder wo nehmen Sie die Kraft her, das weiter zu schaffen? Denn das ist ja sehr viel Gespräch mit Einzelnen. Sie sind ja von morgens bis abends beschäftigt. Solche Unterkünfte, wie Sie sie sich vorstellen, wie Sie gerade gesagt haben, dann auch zu organisieren?
Im Letzten bin ich mit vielen dieser Fragen allein. Ich habe sehr gute Mitarbeiter, die alles sehr managementartig eben organisieren. Und die wären auch gewillt und auch bereit, große Container aufzustellen. Auch solche Sachen haben wir evaluiert. Dennoch habe ich es am Ende des Tages allein nicht gewollt, weil ich am Ende mir die Frage gestellt habe, kann ich das, was ich da machen soll, vor meinem eigenen Spiegel verantworten? Vor dieser Frage hatte ich zuweilen auch Angst, weil auf der anderen Seite steht ja auch die juristische Interpretation. Unserer Kommunalordnung nach sind die Landkreise zuständig zur Unterbringung der Flüchtlinge. Ich habe also die Jure gar kein Recht zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Ich bin am Ende, ich kann nicht mehr, ich mache nicht mehr. Das ist die eine Sorge. Und auf der anderen Seite aber auch das Bild, kannst du das vor deinem Spiegelbild verantworten? Ich hatte Flüchtlinge in einem leerstehenden Getränkemarkt, ob der Situation ich mich am Ende geschämt habe. Und ich habe gesagt, die Flüchtlinge ziehen aus. Ich mache das nicht mehr. Und so kommt man dann immer wieder ein Stückchen weiter. Und es gibt dann eben auch mal Zeichen und wieder Linien, die man am Anfang nicht gedacht hat, aber auch ein Entgegenkommen auf der Landesebene, sodass mir am Ende der große Crash auch mit der Politik oder der Juristerei erspart geblieben ist. Aber ich habe immer wieder auch nach außen deutlich gemacht, ich werde alles tun, was ich nach Menschengedenken tun kann. Ich bin kein Drückeberger. Ich schlage mich hier nicht in die Büsche. Aber wenn ich an einen Punkt komme, dass ich das von meinem Spiegelbild nicht mehr verantworten kann, dann sage ich nein. Und das ist offenbar auch so verstanden worden, aber eben auch mit dem Glücksumstand, dass am Ende der Druck dann doch nicht so stark war, dass es zu einer Entscheidung hätte kommen müssen.
Sie haben als einer der ersten Landkreise im letzten Dezember die sogenannte Bezahlkarte eingeführt, nach der Asylbewerber mit dieser Karte nur noch bezahlen können, kein Bargeld mehr bekommen. Dahinter steckt die Vermutung, dass Asylbewerber, die Bargeld bekommen, das ohnehin sagen viele, die die Sache kritisch sehen, das Geld dann ins Ausland an ihre Heimatfamilien überweisen würden. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit dieser Karte?
Das ist die Motivation, die ich auf Bundesebene wahrnehme und sehr hoch schätze und gleichermaßen wünsche, dass die Karte dazu anhalten möge, keine Bargeldüberweisung in das Ausland zu tätigen. Das ist aber nicht mein eigener Ansatz. Mein eigener Ansatz ist im Grunde, die Botschaft zu geben, liebe Flüchtlinge, ich erspare euch diese Karte, die ihr nicht haben wollt, unter der Voraussetzung, dass ihr euch selbst ein Stückchen Arbeit sucht, einen geringfügigen Job sucht. Und sofern ihr ein Stückchen mitarbeitet, erspare ich euch die Karte und zahle alles, was ihr von uns zu bekommen habt, in bar. Wenn ihr aber diesen Handel nicht mit eingeht und sagt, nein, wir wollen von dem leben, was wir allein aus dem Asylbewerberleistungsgesetz zu bekommen haben, dann ist bei uns die Formel, 55% der Leistungen gehen auf die Karte und 45% werden in bar ausgezahlt oder in Zahlen umgerechnet, 260 Euro in etwa gehen auf die Karte. Und 200 Euro werden in bar ausgezahlt. Aber auch da war die Vorgabe, wir wollen es nicht überziehen. Ich möchte jetzt niemanden knebeln mit einem zu geringen Bargeld, sondern ich will anreizen und anhalten dazu, sucht euch Arbeit. Und das tue ich nicht, um nur den Flüchtlingen rundum zu helfen, ihren Weg in diese Gesellschaft zu finden. Das ist mir eine hohe Motivation. Aber ich habe auch ein eigenes Interesse daran. Und mein Interesse besteht eben darin, zu sagen, wenn ihr euch Arbeit sucht, ihr bekommt alle Unterstützung, die nur denkbar ist von uns. Aber ich selbst habe die Hoffnung, dass ihr euch dann selbst auch Wohnung besorgt. Und das Bett, was ihr im Moment bei mir belegt, wird wieder frei für einen neu ankommenden Flüchtling. Denn die Betten sind bei uns ausgesprochen knapp. Und im Fazit, meine Erfahrung ist durchaus, sind gute. Das sind überschaubare kleine Zahlen, aber aktuell arbeiten ca. 70 Asylbewerber, die bei uns im Asylbewerberleistungsgesetz sind in Arbeit und davon erhalten nur noch 10 aufstockende Leistungen von uns und alle anderen sind schon mit dem, was sie verdienen, in der Lage, ihren Unterhalt selbst
nach
zu verdienen.
Nach dem Einführen der Bezahlkarte haben sich die Zahlen so verändert oder wie haben die Zahlen sich da verändert?
Mit der Einführung der Bezahlkarte, das ist die Zahl, die ich oft gesagt habe, haben sich 43 Flüchtlinge Arbeit gesucht, um eben diese Karte für sich zu ersparen. Und daraus ist eine positive Entwicklung entstanden, dass die Arbeit am Ende mehr einbringt, als man am Anfang gedacht hat. Aber mit diesen Zahlen ist es schwer, denn ich werde zuweilen gefragt, wie beweisen Sie das? Ich kann und will das gar nicht beweisen, weil ich gar nicht in der Lage bin, dahinter eine Statistik aufzubauen. Dafür haben wir gar nicht die Kraft, sondern ich sage, das sind die Erklärungen, die die Flüchtlinge selbst meinen Mitarbeitern sagen, die jeden Tag mit ihnen zu tun haben. Und da herrscht insgesamt ein freundlicher Ton.
Nun ist das Thema Flüchtlingspolitik eins, das natürlich auch vor allem die AfD im Wahlkampf sehr befeuert. Der thüringische Landesvorsitzende Björn Höcke lebt in Ihrem Landkreis und Sie begegnen ihn im Kreistag. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Meine Erfahrungen sind, dass Herr Höcke auch im Kreistag immer wieder beginnt, seine großen politischen Überzeugungen dort in den Raum zu stellen. Aber er hat sich auch darauf eingestellt, dass ich sage, bitte in 10 Minuten, das ertrage ich, obwohl ich es eigentlich nicht muss. Denn wir sind kein Parlament, sondern wir sind eine gemeindliche Vertretung. Wir sind eine Vertretungskörperschaft und wir befassen uns mit den Themen des eigenen Wirkungskreises. Und ich lasse es im Kreistag, der für den eigenen Wirkungskreis zuständig ist, nicht zu, dass politische Themen proklamiert werden, die nicht in diesen Kreistag hineingehören. Dennoch ist man dann auch, muss man ein Maß finden. Und das sind diese 5 Minuten, 10 Minuten, die ich es zu Beginn nicht unterbinden kann. Und alle können mit dieser Erfahrung gleichermaßen mehr oder weniger genervt, aber letzten Endes relativ unaufgeregt umgehen.
Wie muss man sich das vorstellen? Sie sagen, das sind Themen, die nicht unbedingt mit diesem Landkreis zu tun haben. Das heißt, da geht es dann eher um bundespolitische Themen, richtig, oder was ist da gemeint?
Bei uns im Kreistag geht es um die Belange des eigenen Wirkungskreises. Das sind die Themen, die unmittelbar für den Kreis nur zuständig sind, wo wir im Haushalt für Verantwortung tragen, wo der Gesetzgeber gesagt hat, das muss der Landkreis realisieren. Aber Asylpolitik ist nicht Angelegenheit des Kreistages, sondern da ist der Landkreis, da ist der Landrat tätig im sogenannten übertragenen Wirkungskreis. Da bin ich der Dienstleister für den Staat. Der Staat sagt, in diesem Fall ist es dann der Freistaat Thüringen, der sagt, du Landrat, du hältst eine stabile Kommunalverwaltung vor, arbeite bitte die und die Themen für mich im staatlichen Auftrag ab und dafür bekommst du die und die finanzielle Regelung dann geboten. Und an diesem Punkt habe ich meine Fachaufsicht beim Freistaat Thüringen, der achtet darauf, dass ich das richtig mache. Das unterliegt nicht dem Votum des Kreistages.
Nun wird eine Zusammenarbeit bundespolitisch ausgeschlossen mit der AfD von Seiten der CDU, auf der landespolitischen Ebene auch. Sie haben aber in den letzten Monaten zwei, dreimal von einem pragmatischen Umgang mit der AfD auf kommunaler Ebene gesprochen und erklärt, dass Sie das gar nicht anders handeln können. Was meinen Sie damit?
Man muss den Begriff der Zusammenarbeit definieren. Und dieser Begriff ist mir in den Medien viel zu hölzern. Was meint man mit Zusammenarbeit? Wenn Zusammenarbeit bedeutet, dass man bedeuten würde, man würde Absprachen treffen und man würde gemeinsam strategisch irgendetwas entwickeln, dann gibt es eine solche Zusammenarbeit bei mir nicht. Die hat es nie gegeben. Ich kann es aber nun einmal nicht ändern, dass auch Herr Höcke im Kreistag sitzt. Der Wähler hat ihn in den Kreistag entsandt. Und ich glaube, wir tun gut daran, damit korrekt umzugehen. Und wir sind nicht gehalten, uns im Kreistag dann unbedingt anzugiften. Obgleich auch dort sehr klare Töne gesprochen werden, auch ich für meinen Teil, aber auch Kreistagsmitglieder sagen, Herr Höcke, hier ist Schluss, bis hierher und nicht weiter. Aber ich verstehe also unter pragmatischem Umgang nicht Zusammenarbeit in dem Sinne, wie auch die Parteien oftmals diesen Begriff untersetzen. Ich finde, auch die Bundespolitik tut gut daran, zur Kenntnis zu nehmen, dass auf der kommunalen Ebene viele Dinge im Alltagsleben geregelt werden müssen. Und ich kann mir die Menschen, die im Kreistag sitzen, nicht aussuchen und empfinde, dass auch die vielen Wähler im Eichsfeld, auch in der letzten Bundestagswahl gab es hier 22% AfD-Wähler. Wenn ich frage, hast du AfD gewählt oder du AfD gewählt, da will keiner AfD gewählt haben. Das ist wohl wahr. Aber die Wähler respektieren schon bei mir, dass ich versuche, auch damit korrekt umzugehen.
Gibt es eigentlich irgendwelche Direktiven oder Handlungsempfehlungen der Bundespolitik an die Landräte in den Bundesländern, wie mit der AfD umzugehen sei?
Im Sinne von Direktiven nein. Also Empfehlungen, die wir medial wahrnehmen, oder es gibt auch mal auch aus unserer Vertretungskörperschaft, also aus dem Landkreistag, natürlich Empfehlungen, dass man sagt, man sollte so oder so miteinander umgehen. Das verstehe ich aber nicht im Grunde als ein Diktat, sondern das sind auch willkommene gute Ratschläge. Und wir alle sollten auch offen sein für gute Ratschläge oder Erfahrungen, aber nicht im Sinne, dass wir nun eins zu eins den Text so und so in unserem Alltag umzusetzen hätten. Ich erwarte aber auch umgekehrt rund um Vertrauen. Ich würde mir für meinen Teil eben auch verbieten, dann damit gewissermaßen eine andere Offenheit und eine Freundlichkeit zu unterstellen, die mir nicht eigen ist. Und dennoch gehört es zu einem guten Benehmen eben auch dazu, nicht jeden Tag mit Schimpf und Schande übereinander herzufallen.
Nun spricht Friedrich Merz ja durchaus häufig von der Brandmauer der CDU zur AfD und natürlich auch andere führende Politiker. Nach Ihrer Einschätzung, wenn Sie auf die Wahlen im Osten schauen im September, könnten Sie sich vorstellen, dass es doch irgendwo bröckeln wird?
Die AfD wird im Osten, und ich sage das ja selbst für das Eichsfeld, die AfD hat viele Wähler hier auch in diesem Landkreis. Und niemand auf der kommunalen Ebene, auch in repräsentativer Funktion wie der Landrat, kann das unterbinden. Und ich werbe natürlich auf meine Weise dafür zu sagen, bitte, also sucht euch andere Formate. Das ist nicht das Format, in dem man das Lebensgefühl, für welches ich eintrete, hier eben auf der politischen Bühne ausstellt. Aber im Letzten entscheidet das jeder für sich in seiner Wahlkabine. Und was eben die große Politik anbelangt, ich finde, auch dort sollte die Politik, auch die CDU, größeres Vertrauen haben in die handelnden Leute vor Ort. Also ich empfinde schon mit dem Begriff Brandmauer auch viel zu restriktiv irgendwelche Vorgaben. Ich gehe damit auf meine Weise frei genug um und verstehe auch, wenn auch große Parteivertreter sagen, das haben wir so oder und gemeint und eben nicht so, wie es eben in einer billigen Form aufgefasst wird. Trotzdem sind die Menschen sehr dünnhäutig und manches wirkt doch sehr stark als Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. Und das höchste Gut für uns kommunale Leute ist eben die kommunale Selbstverwaltung und eben auch das Vertrauen, dass wir nicht die nachgeordneten kommunalen Leute unter dem Staat sind, sondern es ist unser Staat. Wir sind froh und dankbar, im Rahmen des Grundgesetzes unterwegs zu sein und hier eine, gerade aus der ehemaligen DDR kommt, eine gute Heimat gefunden zu haben. Aber man sollte unseren Freiraum als kommunale Leute auch achten.
Und gibt es einen Unvereinbarkeitsbeschluss, im Grunde einen zweiten ja dann auch mit der Partei Die Linke, an der die CDU oder die Union an diesem Beschluss will die festhalten. Einige könnten sich allerdings durchaus auch Koalitionen mit den Linken vorstellen. Auch Sie haben durchaus mal Sympathie dafür geäußert. Es gibt auch Spitzenpolitiker in der CDU, wie zum Beispiel Daniel Günther, der neulich auch gesagt hat, Bodo Ramelow sei doch eigentlich ein respektabler Ministerpräsident. Wie sehen Sie das?
Man kommt schnell bei diesem Thema in die Ecke, als ob man, wenn man offen ist für Zusammenarbeit, als ob man da nun gleichzeitig alle inhaltlichen Positionen so teilen würde. Ich bin immer offen gewesen und das heißt noch lange nicht, dass ich ein Linker sei in einem parteipolitischen Bekenntnis. Aber für mich ist die Regierungsbildung am Ende auch ein Management auf der Landesebene. Wir taten in Thüringen immer gut daran, eben auch aus den Wahlergebnissen etwas Vernünftiges noch zu machen. Und wenn ich die letzte Legislaturperiode im Thüringer Landtag eben überschaue, sind wir mit Bodo Ramelow gut gefahren. Das würden nicht alle meine Kollegen so unterschreiben. Natürlich, wenn sie dann in die Details gehen, werden sie viele Punkte finden, wo sie sagen, das passt mir nicht, das passt mir nicht und das passt mir nicht. Aber allein vom Menschenbild bin ich bisher mit den Menschen, die sich zur Partei der Linken auf der Ebene des Landtages bekennen, im Großen und Ganzen gut zurechtgekommen. Und das gilt in besonderer Weise für Bodo Ramelow.
Sie sind ja schon sehr lange dabei und Sie sind gebürtig hier aus dieser Gegend. Sie waren Abgeordneter in der Volkskammer und so hat sich Ihre politische Karriere immer weiterentwickelt. Sie sind mehrfach direkt gewählt worden mit Spitzenwahlergebnissen. Wenn Sie jetzt auf diese ganze Zeit zurückschauen, was würden Sie denn sagen, war Ihr schönstes oder Ihr wichtigstes, Ihr größtes Erlebnis für Sie?
Auf der politischen Ebene würde ich sagen, das größte Erlebnis der gesamten Nachwendezeit ist die Wiedereinführung der kommunalen Selbstverwaltung in der Volkskammer unter Lothar de Maizière. Das ist das Größte. Und nämlich, dass wir als Gemeinden wieder unser eigenes Vermögen bekommen haben und die Dinge, die nur zu uns gehören, ganz allein bestimmen. Natürlich im Rahmen von Recht und Gesetz. Und von daher eben auch die Sorge, dass diese kommunale Selbstverwaltung nicht ohne Not weiter ausgehöhlt wird mit politischen Einflussnahmen über Gebühr in den eigenen gemeindlichen Raum. Ich selber bin eben nie angetreten als Politiker. Ich bin eigentlich immer angetreten als quasi Bürgermeister, als in meiner Gemeinde. Ich wollte nicht auf die politische große Ebene. Ich war in meiner Gemeinde. Und wenn Sie da fragen, was war das größte Erlebnis? Das war der Besuch des Heiligen Vaters von Papst Benedikt, dem 16. am 23. September 2011 bei uns im Landkreis Eichsfeld. Das war das Größte.
Ihre politische Aktivität neigt sich nun dem Ende zu. Sie gehen in 2 Monate in Ruhestand als Landrat. Nun kann man sich sehr schlecht vorstellen, dass Sie dann die Hände in den Schoß legen, so wie ich Sie hier erlebe. Wo werden Ihre Bürgerinnen und Bürger Sie denn dann weiter erleben können?
In meinem Dorf, in dem ich gern und auch dauerhaft und weiterhin wohne und dort eben auch die Orgel in meiner Gemeinde spiele. Das will ich auch in Zukunft tun. Und da Organisten Mangelware sind, auch im Eichsfeld, vermute ich, ich werde oft ausgeborgt, auch in den Nachbardörfern. Anlässe gibt es zur Genüge.
Welche Lieder spielen Sie am liebsten?
Lobe den Herrn und wer nur den lieben Gott lässt walten.
Ein schönes Schlusswort. Landrat Werner Henning, herzlichen Dank für das Gespräch.